so ist, aber dann wird es so werden. Das freut mich umso mehr. Wunderbar. Wir befinden uns in einer kurzen Predigtreihe, die zusammenhängt mit dem Advent, mit Ankunft. Und ich habe letzten Sonntag schon erzählt, es gibt drei Ankünfte. Und Weihnachten wurde geprägt von diesen drei Erwartungshaltungen. Zuerst die erste Ankunft Jesu, die hat schon Andreas angesprochen. Er ist aber geboren, er ist schon da. Die zweite Erwartung wurde auch angesprochen. Die hängt mit dem Geschenk der Gnade. Jesus ist da und die Gnade will angenommen werden. Und wenn ein Mensch an Jesus Christus glaubt und er in seinem Herzen und seinem ganzen Leben angekommen ist, dann passiert die zweite Ankunft. Nun erwarten wir aber die Wiederkunft Christi. Das ist die dritte. Er wird eines Tages kommen. Und ich habe letzten Sonntag euch gesagt, 20 Tage, um 7 Tage weniger, theoretisch könnte es sein, dann hätten wir keine Weihnachtsfeier. Jesus wäre schon da. Wir sind alle gespannt. Ich möchte die Spannung steigen lassen heute mit der Predigt zum Thema Glauben und Mut der Endzeit, mit Glauben und Mut der Endzeit begegnen. Manche wissen das noch nicht, aber Weihnachten gibt es erst seit dem Jahr 350 nach Christus. Dann hat man dieses Fest festgelegt als Erinnerung an die Geburt Jesu Christi. Und später hat man diese Feier eine Adventszeit vorgeschaltet, vorgeordnet. Und die Christen der ersten Jahrhunderte, also mehrere Jahrhunderte, haben unter Adventszeit etwas ganz anderes verstanden als wie heute. Sie warteten nicht mehr auf die Geburt Jesu Christi. Er war schon da. Und für uns ist das genauso heute. Sondern sie warteten darauf, dass der unsichtbare Herr, der gestorben, auferstanden, in den Himmel aufgefahren, wiederkommen wird. Und dann wird die Herrschaft Gottes vollendet. Und die Bibel, das Neue Testament, ist durchsetzt mit solchen Ankündigungen. Von Jesus selbst, aber auch von seinen Jüngern, von den Schreibern des Neuen Testaments. Und im letzten Buch des der Bibel, in der Johannes-Offenbarung, lesen wir auch davon. Alle diese Ankündigungen haben nicht zum Ziel, uns durcheinander zu bringen. Nein, das sind alles Trostworte. Sie sollen uns heute Mut machen und uns dazu bringen, dass wir in eine Erwartungshaltung leben. Und diese Erwartungshaltung entspringt auch ein entsprechendes Leben. Und das zeigt sich oder sollte sich in vielen Bereichen, in allen Bereichen des Lebens zeigen. Nun lese ich einen Lebensabschnitt aus dem Matthäusevangelium, damit uns die Sicht des Advents noch klarer vor Augen gestellt wird. Jesus wird wiederkommen, wir warten darauf. Wir stehen auf zu dieser Lesung. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. Matthäus Kapitel 24, die Verse 1 bis 14. Und Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber sprach zu ihnen: Seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren: Sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen: Ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn das muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis beantworten und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Ich bete. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Ja, und wir denken uns dabei, Herr, du kannst so wunderbar in Rätseln sprechen. Und das haben sich damals auch die Jünger gedacht. Aber du hast ihnen das immer erklärt. Deshalb bitten wir dich, dass du uns diese deine Worte für uns, für unsere Zeit erklärst und uns sagst, was es für unser tägliches Leben bedeutet. Und weil du das tun wirst, danken wir dir im Voraus dafür und wir preisen dich als unseren Herrn. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Liebe Gemeinde, ja, wenn man das so liest, hier steht, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Viele, die sich für Christus ausgeben werden, werden auftreten, so falsche Christusse. Da war die Rede von Verführung, von Kriegen, von Völkerschlachten, von Hungersnöten, Erdbeben, Christenverfolgung, Verrat, Hass, falschen Propheten und von erkalteter Liebe. Das alles sollen adventliche Aussichten sein? Das Ganze klingt nicht so besinnlich, sodass wir bei leckeren Keksen uns hinsetzen würden heute Nachmittag und uns das durch den Kopf hätten gehen lassen. Das ist aber erst der Anfang einer längeren Endzeitpredigt Jesu, die uns von dem Evangelist Matthäus überliefert wurde. Es geht darin weiter mit der Beschreibung von großen Bedrängnissen, die kommen werden. Die Sterne werden vom Himmel fallen, große kosmische Katastrophen. Und ganz zum Schluss hören wir dort vom Weltgericht. Wenn wir ein Kapitel weitergehen, Kapitel 25 des Matthäus-Evangelium, und das endet mit den Worten, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Was ist die Endzeiterwartung? Ja, die Endzeiterwartung hat etwas mit unserem Leben zu tun, und zwar mit Ethik, wie wir denken und handeln. Ein Leben in der Erwartung beeinflusst oder sollte unser Leben beeinflussen. Nun kommen wir zu einer kurzen historischen Erklärung. Jesus war im Tempel mit seinen Jüngern und das war ein Riesenkomplex. Damals gebaut errichtet auf Anordnung vom König Herodes. Da standen wirklich gewaltige Mauern und Gebäude auf dem Tempelberg. Und für die Jünger Jesu, die aus der tiefsten Provinz kamen, so sagen wir mal wie aus Bremerhaven und aus Friesland, war das sehr beeindruckend. Sowas hätten sie in ihrem Leben noch nie gesehen. Und sie zeigten Jesus den Tempel absolut stolz zu sagen, ja, seht mal, hier wohnt Gott. Haben wir ihm nicht eine schöne Wohnung errichten lassen? Ist es nicht toll hier? Ja, wir haben es Gott ganz gemütlich eingerichtet. Der neue Tempel steht der Messias ist da. Du, Meister, jetzt kann's losgehen. Jetzt wird das Reich wirklich zum Ziel kommen. Und Jesus ging aus dem Tempel. Und als er da draußen stand, da hat er ihnen erzählt, was dann damit passieren wird. Und Jesus ist nie wieder in diesen Tempel reingegangen. Und nun lauert in solcher Geschichte auch eine gewisse Gefahr. Nämlich, dass man denkt, wir als Menschen können für Gott etwas machen. Und wir zementieren das. Und da hat Gott gefällig zu wohnen, gegenwärtig zu sein. Diesen Gedanken haben alle Religionen, inklusive verschiedene christliche Konfessionen. Und sie denken, sie könnten Gott einschließen in wunderschönen Gebäuden. Das ist nicht der Fall. Das hat sich auch auf diesem Tempel gezeigt. Im Jahre 70 nach Christus wurde dieser Tempel total zerstört. Und überhaupt die ganze Stadt Jerusalem. Und die Juden wurden abgeschlachtet und vertrieben in alle Himmelsrichtungen. Und die junge christliche Gemeinde fragte sich damals, wann wird denn Christus, der Auferstandene, sein Reich endlich vollenden? Damals hat keiner damit gerechnet, dass sie das zu ihren Lebzeiten nicht erleben werden. Keiner hat daran gedacht, dass es noch 2000 Jahre dauern wird und vielleicht noch weitere 1000 Jahre, wissen wir nicht. Alle meinten, bald. Und so beschreibt uns das die Bibel, bald. Die Frage ist, wie sollen wir mit solchen Texten umgehen? Die Jünger, die wurden damit konfrontiert, wunderbarer Tempel wird bald nicht mehr stehen. Und die hatten Fragen und haben so eine Art Gemeindeversammlung einberufen mit zwei Tagesordnungspunkten, nämlich zwei Fragen, wann wird das Ende sein und was sind die Zeichen? Das hat sie nur interessiert. Jesus hat das Ganze auf den Kopf gestellt und sagte, nichts da. Drei Fragen oder drei Ausrufezeichen. Passt auf, dass euch niemand verführt. Erschreckt nicht in dieser Welt. Und vertraut darauf, dass die gute Nachricht vom Reich Gottes weiterlaufen wird. Und das hat er ihnen erklärt. Und zwar im Folgenden. Seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Das galt nicht nur für die Jünger damals. Das gilt auch für uns heute. Also lasst euch nicht verführen. Das sagt Jesus heute zu uns. Lasst euch nicht verführen. Verführung ist auch eine Art von Führung. Steht auch drin in dem Wort. Aber ist keine richtige. Eine bringt uns auf den Weg und es zeigt sich später, es ist ein falscher Weg. Dann ist das eine Verführung. Auch wenn er uns wunderbar da geleitet hat. Und wir fühlten uns wunderbar. Easy. Alles stimmte, aber es war eine Verführung. Und die Verführung, von der hier die Rede ist, ist besonders gemein. Warum? Weil es eine christliche Verführung ist. Keiner hätte gedacht, einer von uns wird uns verführen. Aber so war es damals und in der ganzen Geschichte der Gemeinde Jesu. Es wird Menschen geben, es gibt Menschen, die im Namen von Jesus Christus sprechen, die sich als Heilsbringer darstellen und oder so ins Gespräch bringen und doch die anderen von dem Herrn entfernen, immer weiter wegbringen. Und zwar, man bewegt sich auf irgendwelchen Plätzen, die überhaupt nicht wesentlich sind. Man befasst sich mit Themen, die Peanuts sind, fünftrangig vielleicht oder überhaupt nicht wichtig. Und die Jünger dachten damals gerade, sie haben Gott im Tempel sicher. Und Jesus sagte, wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Das könnt ihr vergessen. Ja, also er hat sie gerade eben mit diesen Worten nicht in ihren Vorstellungen bestärkt. Und wir merken auch, wenn wir uns etwas in der Kirchengeschichte auskennen, dass diese Gefahr die ganze Zeit lauerte. Im Laufe der Kirchengeschichte hat man mit diesen Sätzen die anderen Christen meisterhaft beschreiben können. Lasst euch nicht verführen von denen. In der Reformationszeit hat die katholische Kirche gesagt, Martin Luther ist der Verführer. Das ist der Teufel. Und was haben die Lutherischen gesagt? Der Papst, er ist Antichrist. Er verführt uns hier. Und was haben die kleineren Gemeinschaften gesagt? So wie die Täufer, und wir sind die Erben von den Täufern des 16. Jahrhunderts. Je nachdem. Die Katholiken sind es. Die Lutherischen sind es. Oder beide. Ja. Jeder wittert bei jedem anderen die Verführung. Und das hat bis heute nicht aufgehört. Was sich Christen gegenseitig verteufeln, geht auf keinen Pferdefuß. Unglaublich. Wer die christliche Szene verfolgt, kann wirklich verunsichert werden. Heute haben wir Internet. Da kann einer richtig balabala werden. Was da so alles drin steht. Man weiß nicht, wem man glauben sollte. Die Buchhandlungen sind auch voll von Büchern. Viele Trends. Da gibt's Kongresse zu jedem Thema. Und neue Gemeindesupermodelle. Und ständig Menschen, die öffentlich verkündigen, als ob sie die Weisheit mit Löffeln gefressen hätten. Sie wissen Bescheid. Alle anderen haben keine Ahnung davon. Tja. Und dabei stellt man fest, nach ein paar Jahren, nach ein paar Jahrzehnten, denen ging es nur um die Macht. Nur um Geld. Nur um Einfluss. Es hat sich gezeigt, das waren alles Verführer. Und ich könnte einige Namen nennen, aber ich möchte euch nicht zu sehr irritieren. Aber ich habe selber gelernt, welche Verführer ich in meinem Leben schon oder in meiner Zeit als Pastor erlebt habe, weltweit. Und die haben auch viele Gemeinden hier in Deutschland verführt. Alles ist Stückwerk. Aber was sagt Gott dazu? Gibt er uns eine Hilfe? Naja, man kann sich immer fragen, ist da Gott mit im Spiel? Jesus Christus. Ist die Liebe zu Mitmenschen da mit im Spiel? Die Hoffnung, Vertrauen auf Gott. Geht es um Jesus Christus und geht es um die Heilige Schrift dabei? Ist das kompatibel mit dem, was in Gottes Wort steht? Bezeugt uns das, die Bibel, was da einer lehrt? Lasst euch nicht verführen. Und ich kenne welche, die heute auch sagen, ich lasse mich von keinem was sagen. Ich weiß Bescheid. Da weiß ich schon Bescheid, der Verführer sitzt ihm schon im Nacken. Und wenn ich so einen Satz sitze von jemandem, ich lasse mich von keinem sagen, dann ist das was faul. Da muss man einen Moment mal wollen, wie nicht zusammen in der Bibel lesen. Vielleicht würdest du dir was von Jesus Christus sagen lassen, von seinem Wort. Also, Verführer sind immer da. Bleibt in der Führung Gottes durch sein Wort. Lasst euch von niemandem gefangen nehmen und erwartet das Heil, die Rettung von Jesus Christus, der gekommen ist. Er bindet seine Jünger an sein Wort, an das, was er lehrt und nicht an einzelne Menschen, irgendwelche Glaubensrichtungen oder Gemeinden, die vielleicht wie Pilze nach dem Regen aus dem Boden entsprissen. Jesus warnt uns also davor, uns verführen zu lassen. Eine ganz wichtige Warnung und sehr aktuell. Und das passt sehr gut in die Endzeit. Denn Jesus sagte auch, es werden viele falsche Propheten kommen und falsche Christusse. Was sagt uns Jesus noch? Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht. Ich habe gestern die Nachrichten geguckt, habe geschaut und dachte, ach Mensch, das wusste Jesus schon damals. Kriegsgeschrei. Denn das muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Die Namen der Länder könnte ich selber hier einsetzen, die jetzt aktuell sind. Und es werden Hungersnöte sein, von denen heute niemand spricht, weil es Wichtigeres zu tun gibt, und Erdbeben hin und da, Vulkanausbrüche. Das alles aber ist der Anfang der Wehe. Es kommen Leute, die uns verführen wollen, dann die ganzen Kriege, Naturkatastrophen, und Jesus sagt, erschreck nicht in dieser Welt. Das alles, was Jesus hier erzählt, liest sich tatsächlich wie ein Jahresbericht. Hätte man Ende jeden Jahres nur mit Aktualisierung, welche Namen von Ländern und so weiter und von Menschen da rein kommen sollten. Ein Volk gegen andere, Hunger, Erdbeben und so weiter. Ihr werdet hören, sagt Jesus. Woher haben wir unsere Sicht der Welt? Wie stellen wir uns die Welt vor? Ist das die heile Welt der Grünen? Jetzt werde ich einmal politisch. Ja? Sind das die roten Socken oder wie man sie nennt? Oder die schwarzen? Was prägt unser Weltbild? Man kann sich auch von einer Partei verführen lassen. Muss man das schon sagen. Irgendjemand sagt uns ja immer, wie es in dieser Welt auszusehen hat. Agenturen und Redaktionen sortieren das alles und dann erreichen uns solche Nachrichten. Tendenziell. Je nach Land. Und dabei sind nur schlechte Nachrichten eigentlich die guten Nachrichten. Nichts Neues. Das Unheil ist immer ein beliebter Gesprächsstoff. Ihr werdet hören. Ihr werdet hören. Aber hier steht auch, Jesus sagt, seht zu und macht euch selbst ein Bild von dieser Welt. Seid doch kritisch. Seid doch kritisch. Lasst euch nicht einlullen. Ihr habt doch Kopf nicht zum zu frisieren oder um Glatze zu polieren, sondern auch zum Nachdenken. Ich hoffe, ich habe keinem hier, bin ich keinem zu nahe getreten. Ja, entwickelt eine verantwortungsvolle Sicht eines Christen auf diese Welt. Lasst euch das nicht vorschreiben. Weder von den öffentlichen Medien noch von den Parteien, die einfach parteiisch sind. Je nachdem, welche gerade an der Macht stehen. Und die bestimmen gerade die wichtigsten öffentlichen Programme. Seht zu, bildet euch selbst eine Meinung. Alle Schrecken, sagt Jesus, sind nicht das Ende. Denn Gottes Ziel mit dieser Welt ist nicht der Untergang. Alle Schrecken sind, wie Jesus sagt, der Anfang der Wehen. Manche, die Jüngeren unter uns, wissen nicht, was das Wehen sind. Das hat mit Wehtun zu tun. Ja, Wehen. Und das ist Gottes Weltsicht. Jesus spricht von schrecklichen Ereignissen und nennt das Wehen. Ja, Wehen, die kommen im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft vor. Das ist für euch Jüngeren vielleicht interessant. Wenn eine Frau schwanger ist, aber schon richtig schwanger, so im 9. Monat, und so, dann irgendwann ist es soweit und sie bekommt Wehen. Es tut weh. Und das kündigt einfach die Geburt an. Die Schwangerschaft geht zu Ende und das neue Leben wird geboren. Und für den Mann heißt das auf einmal, es geht los. Krisenplan wird abgerufen. Da ist keine Zeit mehr, einen Zettel aus der Schublade zu holen, sondern man muss handeln. Da geht's ab ins Krankenhaus oder wie auch immer, wenn zu Hause ist, vielleicht in die Badewanne und dann die Hebamme rufen. Ja, aber Krisenplan jetzt. Diese schrecklichen Ereignisse der Welt, das sind Wehen. Die kündigen die Geburt einer neuen Welt an. Und das sind die Anfänge dieser neuen Welt. Manche Christen mögen es sehr, immer wieder zu Endzeittouristen zu mutieren. Was heißt das? Ja, sie sitzen da zu Hause, gerade in der Adventszeit passt das gut, und essen ihre ein Spekulatius-Stückchen oder was könnte man, Kipferle, da würde ich gerne zum Beispiel. Und dann gucken sie die Nachrichten knabbernd von den Kriegen und von den Katastrophen in der Welt und ja, Vulkanausbrüche und Hungersnöte und man isst immer mehr und trinkt noch was dazu. Ja, die Theologen, die ostfriesischen Theologen, die trinken ostfriesischen Tee und dann nicken sie weise mit dem Kopf und sagen, tja, schlimm, schlimm, schlimm. Es ist eben Endzeit. Also, so geht's nicht. Denn wenn wir das Ganze beobachten und die Nachrichten hören, dann sollte uns das eher traurig stimmen. Da gibt's Menschen, denen es dreckig geht. Die müssen leiden. Und das wäre eine Verhöhnung der Opfer, wenn wir nur so mit angeblicher Weisheit sagen würden, ja, ist es normal, das sollte sowieso so kommen. Die biblischen Endzeittexte sind Texte, die uns auch zum Mitfühlen aus dem Sessel reißen wollen. Denn da geht es um Betroffene, die vielleicht sogar an Gott verzweifeln in ihrer schrecklichen Situation. Da geht es vielleicht um Christen, die gerade verfolgt werden und die denken, ich kann das nicht länger aushalten. Die Folter zum Beispiel. Vielleicht denken sie, gerade Christen in schwierigen Situationen, das muss jetzt alles so sein. Und der Herr kommt bald. Und sie rufen sogar, Herr, komm bald. Ich kann es nicht erwarten. Aber Gott hat das alles in seiner Hand. Und das ist ein fester Bestandteil seines Plans. Wir können das nicht herbeizaubern oder herbeirufen. Gott hat einen guten Plan für die Welt. Er kann aus den chaotischsten Erfahrungen und Ereignissen alles so einrenken lassen, dass sein Plan verwirklicht wird. Und das wird er auch tun, auch wenn das nicht in unseren Kopf reingeht. Und das geht in meinen Kopf oft nicht rein. Wie kann Gott mit dem Ganzen fertig werden? Er kann's. Er kann damit fertig werden. Und wir müssen es nicht verstehen. Ich habe gerade gestern eine Nachricht gekriegt auf Facebook von einer Frau, einen Kommentar zu etwas, was ich gepostet habe. Ich glaube zwar nicht an den Herrn, in Anführungszeichen, aber wie kann er das alles zulassen? Ja? Das kommt immer wieder vor. Das ist alles in seinem Plan. Und selbst die gläubigen Christen haben oft Probleme damit. Gott wird dafür sorgen, dass diese Welt ein gutes Ende haben wird im Sinne, dass er sein Ziel mit der Welt erreicht. Uns erschrecken solche Ereignisse. Aber Jesus möchte uns davor bewahren, dass die Angst zum Motor unseres Lebens wird und uns bestimmt. Dass wir in ständiger Angst leben, weil wir immer wieder eine neue schreckliche Nachricht hören. Ich verrate euch ein kleines Geheimnis, aber nicht weiter sagen. Das Gleiche haben Christen vor 1500 Jahren auch schon gedacht. Und vor 100 Jahren auch, weil es schreckliche Nachrichten immer gegeben hat. Ja, und wir sollen nicht in Angst leben, sondern auch diese Perspektive, dass die Welt zu Ende geht, sollte uns mit Trost erfüllen und uns Mut geben, in dieser Zeit weiterzuleben, weil wir wissen, was uns erwartet. Der Herr kommt und wir werden bei ihm sein. Und nun, wir sind nicht alleine auf dieser Welt. Ich lese den ganzen Text nicht noch einmal, sondern nur noch diese Verse ab Vers 13. Da heißt es, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Das ist die gute Nachricht für die ganze Welt. Welche? Dass das Evangelium weiter gepredigt wird. Immer noch. Kein System kein Machthaber dieser Welt kann Christen daran hindern, kann Gott daran hindern, dass das Evangelium weiter erzählt wird. Und das finde ich wunderbar, dass immer wieder Menschen zum Glauben kommen, auch jetzt in diesem Moment. Die kehren zu Gott, die lassen sich taufen. Und wenn die Jünger das damals gehört haben, das sind ihre Kinnladen wahrscheinlich ganz nach unten geklappt. Das überstieg alle ihre Vorstellungskraft. Da staunten sie über den Tempelbau, sind voller Hoffnung, dass das Reich Gottes jetzt anbrechen wird und sie werden dann natürlich eine wichtige Rolle spielen. Und Jesus sagt, das wird alles vernichtet. Und nun wird ihnen, die doch gerade mit Jesus in Jerusalem eingezogen sind, offenbart werden, dass sie eine andere Herrschaft erstmal erwarten. Sie werden euch töten. Gesegnete Adventszeit. Die Zeit des Wartens auf den Herrn. Es gibt Zeiten, da sind wir Christen Zuschauer der Geschichte. Und natürlich auch mitverantwortlich. Mitverantwortlich für die Gestaltung der Zeit und der Umstände. Es waren nicht wenige Christen, die sich daran beteiligt haben, dass Systeme entstanden sind, Menschen an die Macht gekommen sind, die christusfeindlich waren. In allen möglichen Ländern, aber auch hier in Deutschland. Und da haben ganze Gemeinden und Bünde mitgemacht. Aber viele Christen erleben auch heute das, was hier angesprochen wird. Weltweit werden über 100 Millionen Christen verfolgt oder diskriminiert. Da merken wir, wie gut wir es hier haben. Das betrifft uns kaum, kaum. Da gibt natürlich auch manche Hassnachrichten, Beschimpfungen. Manche prominente Christ bekommt sogar Morddrohungen. Das gibt's ab und zu, aber nicht in dem Maße wie in anderen Ländern. Und in den Ländern, wo Moslems von Christen, wo Moslems leben, bekommen die Christen nicht so viel Toleranz, wie sie hier in Deutschland bekommen. Dort werden sie verfolgt. Und hier erwarten sie, dass sie sozusagen wie auf eine Bahre getragen werden. Alles, was gesagt wird, wird von einem Christen, wird gegen die ganze Gesellschaft umgedreht. Christen sind verfolgt, Christen werden immer mehr verfolgt und die Atmosphäre, was uns Christen angeht, wird immer feindlicher. Auch hier in Deutschland. Warten wir es nur ab. Christen geraten in Bedrängnisse. Es werden viele vom Glauben abfallen, hat Jesus doch gesagt. Sie werden sich gegenseitig anzeigen. Das kennen wir aus der Nazizeit. Sie werden sich hassen, gegenseitig verführen und die Liebe wird erkalten. Puh. Na bravo. Ich denke, genauer kann man die Realität christlicher Kirche nicht beschreiben. Zumindest, wenn wir die Kirche in Deutschland hier betrachten. Die Gemeinde Jesu ist und bleibt eine angefochtene, eine versagende und manchmal eine kümmerliche Gemeinschaft. Angesichts von Bedrohung, von Enttäuschungen, auch über Kirche und Gemeinden, über einzelne Christen, haben wir jeder für sich eine wichtige Entscheidung zu treffen. Und zwar diese. Wir müssen uns entscheiden, wo wir hingehören. Stehen wir auf der Seite von Christus. Egal was passiert. Egal welche Nachteile uns erwarten. Oder gehen wir auf die bequemere Seite. Und verleugnen wir Christus. Und das passiert im Kleinen wie im Großen. Entscheidungen treffen. Wir wissen, dass damals, nachdem Jesus seine Endzeitrede gehalten hat, dass der Stein ins Rollen kam. Und da kam die Passion Jesu. Er wurde verhaftet, angeklagt. Und er wurde geschlagen, umgebracht. Hass
Verrat, Bedrängnis. Er starb am Kreuz. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt. Das ist das Evangelium von diesem Jesus Christus, der für uns, für unsere Sünden so viel gelitten hat. Und die Jünger haben für einen Augenblick auf der falschen Stelle gestaunt und gelacht vielleicht. Und dann ist ihnen das Lachen und Staunen vergangen. Und Jesus rückte sie wieder zurecht. Es wird gepredigt, es wird uns zugesagt, dass Gott da ist in dieser Welt. Und dass das Evangelium noch, wie Luther es sagte, läuft. Ich trinke mein Bier und das Evangelium läuft durchs Land, sagte er damals. Wir brauchen keinen Fahrplan der Weltgeschichte, wenn wir an Gottes Seite bleiben. Wir brauchen nicht zu staunen über nagelneuen Gemeindezentren und Kirchen, noch vor den zerstörten Tempeln und Kirchen zu stehen. Wir sollen staunen, vielmehr darüber staunen, wie groß Gottes Liebe ist, die sich in Jesus Christus offenbart hat. Und durch unseren Glauben aus Gnade sind wir Teil davon geworden. Diese Liebe Gottes umfasst uns auch. Und wir sind da geborgen. Ich schließe mit der Erinnerung passt auf, dass euch niemand verführt. Es geht hier um unsere Wachsamkeit gegenüber der Verführung. Erschreckt nicht in dieser Welt. Wir sollen standhaft bleiben inmitten dieser Turbulenzen, von denen wir jeden Tag erfahren. Und vertraut darauf, dass die gute Nachricht weiterläuft. Vertrauen auf die Verbreitung des Evangeliums. Wir stehen auf, ich bete und anschließend werden wir ein Lied singen. Himmlischer Vater, wir danken dir für diese Bilder, die du uns vor Augen gemalt hast durch deinen Sohn Jesus Christus. So beschreibst du die Realität dieser Welt, in der wir leben. Und zugleich lädst du uns dazu ein, angstfrei im Glauben zu leben. Und du zeigst uns auf, dass die Endzeit nicht nur eine Zeit der Angst und des Verfalls sein sollte, sondern es ist auch die Chance für die Verkündigung und für das Wirken deines Evangeliums. Herr, wir bitten dich darum, dass du unseren persönlichen Blick darauf lenkst. Und wir bitten dich, dass du unsere Erwartungshaltung, weil du, Herr Jesus Christus, wiederkommen wirst, ja in Freude verwandelst, dass wir mutig und glaubensvoll auf dich warten. Deshalb sagen wir alle, komm, Herr Jesus, Maranatha, noch einmal. Komm, Herr Jesu, Maranatha. Amen.